Hey, herzlich willkommen zu CT Uplink. Heute haben wir uns Windows 10 angeguckt, die erste Version. Außerdem sind wir auf gefälschte AMD-Prozessoren bei Amazon gestoßen. Und Achim wird uns alternative Betriebssysteme für Smartphone vorstellen. Bis gleich.
Uplink.
Hallo, schön euch wiederzusehen und gut, dass unser Look letztes Mal euch nicht abgeschreckt hat. Wir haben diesmal keine Krawatten an, keine Sorge. Es wird um die CT dieses Mal wieder gehen und nicht nur zumindest um Leseranfragen. Wir haben allerdings auch noch ein paar Blätter hier zu euren Fragen, wie letztes Mal halt auch. Also das, was ihr uns geschrieben habt, was ihr wissen wolltet. Aber dieses Mal sind hier die Themen in der CT zu finden. Mit mir sitzen hier
Achim Bartschok aus dem Mobilressort.
Ich bin Jan Schüssler aus dem Betriebssystemressort.
Und Benjamin Benz von der Hardware.
Und Hannes Schirulle. Ich habe es schon angekündigt, wir gucken uns das neue Betriebssystem von Microsoft an. Da gab es ja zumindest jetzt schon mal eine Testversion. Jan, du warst damit beschäftigt, ne?
Und genau.
Hast dir auch so einiges daraus gepickt.
Hab das mal installiert und einfach mal geguckt, was das Ding mittlerweile mehr kann, als man bisher
und
so gesehen hat.
Und auch gleich auf dem Surface, ja, auf dem Microsoft Tablet.
Genau, das bietet sich an, weil was ja so einer der absoluten Hits sein soll, was Windows 10 kann, ist diese Continuum-Funktion. Mhm. Das halt, kannst du mal zeigen. Also
genau, Achim hat die Detailkamera.
Genau,
deshalb, der kann ja mal ein bisschen rumspielen.
Gib mal rüber, Jan.
Und zwar, wenn du das einfach komplett abziehst von der Tastatur, das ist so ein Magnetverschluss, kriegst du unten, tada, wenn alles glatt läuft, genau eine
Meldung. Es hat ein Geräusch gemacht auf jeden Fall.
Genau, dann sieht man hier so eine
Tablet-Modus.
Ups, aber ich habe zu lange gewartet.
Genau, dann macht es einfach nichts.
Okay, und das ist jetzt die größte Innovation bei Windows 10?
Naja, das muss man mal gucken. Ne? Also dieses Continuum ist halt ein bisschen mehr als dieser Tablet-Modus. Also beim Tablet-Modus würde ich sagen, dass die Idee ist eigentlich ganz schön, dass im Tablet-Modus halt, du hast dann wirklich Fullscreen und keine regulären Fenster mehr. Mhm. Das Startmenü wird maximiert, dann hast du halt diese Start, im Grunde eine Startseite, ähnlich wie bei Windows 8.1. Also es ist eigentlich schon, ich würde sagen, ziemlich sinnvoll.
Okay.
Weil du halt dann das Ding wirklich in diesem Windows 8-Modus hast, in dem man es für Tablets ja eigentlich auch haben will.
Mhm. Mhm. Aber war das nicht auch so bei Windows 8? Also gut, der hat jetzt vielleicht nicht automatisch erkannt, dass er jetzt mit einer Tastatur verbunden ist und hat umgeschaltet, sondern ich musste halt einmal auf das Windows-Symbol drücken. Und dann war er ja auch auf der Kacheloberfläche.
Genau, was du hier aber hast, ist, dass sie versuchen, eine Oberfläche zu machen, die sich dynamisch anpasst und halt nicht mehr diese zwei getrennten Oberflächen. Also du kannst diese Kachel-Apps, ja gut, wenn man die benutzen will, kann man die halt benutzen, auch im regulären Desktop-Modus.
Und dann, es soll Leute geben, die das benutzen.
Genau, ja. Und dann kannst du sie auch ganz normal als Fenster darstellen. Sie sind so ein bisschen responsive ausgelegt. Das heißt, wenn du sie schmaler machst, passt sich das Ganze eher so im Hochkantformat an. Also da haben sie schon ein bisschen dran gearbeitet. Was auch eigentlich ein ziemlich cooler Ansatz ist, wie ich finde, ist, dass zum Beispiel Kontextmenüs an manchen Stellen bis jetzt erkennen, ob du sie per Rechtsklick oder per Touch aufrufst. Also wenn du auf der Taskleiste zum Beispiel einfach 2 Sekunden getouched hältst und dann loslässt, kriegst du halt so ein Kontextmenü, eigentlich ein Kontextmenü ganz normal, wo aber größere Abstände zwischen den Einträgen eingefügt sind. Mhm. Das Kontextmenü wird so auf die doppelte
Höhe gestreckt. Also dass du quasi mit dem gröberen Finger
genau, dann dass du halt auch mit Klodeckelhänden dann wirklich das Ding einwandfrei treffen kannst.
Okay, und das funktioniert auch?
Das funktioniert, ja.
Also ist es praktikabel? Tippt man dann wirklich weniger daneben?
Also es ist, ich würde sagen, es ist ein bisschen intuitiver schon dann zu bedienen, weil du rufst das Kontextmenü auf und weißt halt, okay, ich tippe da einfach drauf. Hm. Ansonsten trifft man es ja auch, ne? Auch egal, wie große Hände du hast oder wie große Fingerspitzen. Aber du musst dann halt schon immer gucken, ich muss es jetzt treffen. Ne?
Ja,
und diese Konzentration, dieses genaue Zielen entfällt halt so ein bisschen. Das ist mehr wie beim normalen Android-Tablet oder so. Auch du hast größere Schaltflächen, das ist tatsächlich schon ein bisschen angenehmer. Das müssen sie halt jetzt natürlich echt so hinkriegen, dass das in allen Apps und Programmen auch vollautomatisch passiert. Weil bisher geht das nur in der Taskleiste. Das ist natürlich so.
Naja. Ah. Mich erinnert das total an, muss ich ja sagen, an Windows Mobile 6.5. Ach, falls sich jemand da noch erinnert. Die hatten genau dasselbe Problem. Du hattest ein Smartphone, das war eigentlich auf Tastatur Tastatur geeicht und Stift. Ne, da ging es auch, da gab es den Stylus. Und dann wollten die natürlich auch Touch. Dann kam das iPhone und irgendwie war klar, wir brauchen jetzt Touch-Telefone. Und die haben einfach versucht, größere Buttons, größer alles Ding. Aber es hat immer, es gab immer welche Menüs. Es gab selbst dann am Ende, als dann wirklich viel dran rumgemutscht wurde, gab es immer noch Menüs, gab es natürlich immer noch Apps von Drittentwicklern, die dann eben nicht angepasst waren. Und diesen Bruch, dass du dann selbst, wenn du es in der Taskleiste hast, aber in den 5 Programmen, die du auf dem Desktop benutzt, nicht, dann ist das für dich immer so ein Widerspruch. Und ich bin da echt ein bisschen skeptisch, ob das jetzt so dann, das wird es ein bisschen besser machen, aber
die, ob dann die letzte Konsequenz wirklich da ist.
Ja. Also, aber du, ja, zumindest fandest du bei den Menüs.
Das fand ich halt eigentlich eine ziemlich, also die Idee fand ich ziemlich cool, da so eine Art, so ein Autosensing eigentlich zu machen. Kommt diese Eingabe jetzt per Touch oder per Klick und dann das dynamisch anzupassen.
Ist jetzt okay, aber auch nicht
rein technisch.
Du hast jetzt aber eine oberkrasse Idee, ne? Aber
ja, aber ich weiß nicht, also ich denke mal, wenn sie das konsequent durchziehen, dann könnte es ganz cool werden, aber dann müssen sie auch noch ein paar mehr Sachen bringen. Also
das sind aber viele
Arbeiten. Was du zum Beispiel gar nicht hast, ist, dass du jetzt vielleicht im Tablet-Modus, okay, dann hast du, wenn du in den Tablet-Modus wechselst, kriegst du halt nur Vollbild und keine veränderbaren Fenster mehr in der Größe, alles Vollbild. Mhm. Die Icon-Größe im Explorer zum Beispiel ändert sich aber überhaupt nicht. Also da, oder die Abstände. Mhm. Das, also wenn das Continuum, ich würde sagen, es ist halt, der Ansatz ist ziemlich cool, aber es ist verdammt viel Arbeit. Und wenn Windows 10 richtig cool werden soll, Microsoft sagt immer, wir sollen das alle lieben. Mhm. Ja, und,
klingt wie so ein Befehl.
Genau, gibt es jetzt, bitte, ja, sofort.
Und liebst du es denn schon?
Nee, nicht wirklich. Nein, also ich glaube, ich finde, die Ideen, die drinstecken, sind im Ansatz sympathisch, aber da muss man echt sehen, auch ob die das hinkriegen. Also der Zeitplan sagt ja momentan, dass irgendwie Mitte des Jahres, letzter Termin war wieder Mai, Juni, irgendwann RTM. Mhm. Also da haben die verdammt viel Arbeit vor sich und ich denke auch, das werden sie vom Start weg richtig gut machen müssen, weil sonst wird das echt...
Okay.
Ziemlich floppen.
Also für dich war es grundsätzlich erstmal nicht Liebe auf den ersten Blick.
Nö, ist mehr so, könnte sich vielleicht über Zeit entwickeln, aber da ist noch ein bisschen Arbeit notwendig.
Okay. Ja. Was haben die denn noch an, also vielleicht nochmal kurz, was haben die an Neuerungen noch integriert?
Genau,
oder also. Wollen es noch integrieren?
Der Hit, wo natürlich alle jetzt drüber reden, ist Cortana. Die, genau, du kannst da unten auf dieses Mikrofonsymbol tippen, musst halt in Englisch was reinsprechen.
Also das ist eigentlich ein Fragefenster, das ist jetzt auch standardmäßig auf der Taskleiste.
Ja, genau,
du kannst. Steht das Ask Me Anything und wenn ich da jetzt auf das Mikrofon klicke, dann startet Cortana. Hello Cortana. Jetzt wird Hello Cortana in Bing eingegeben.
Boah, ist das schnell.
Das ist halt echt so das Problem. Also ich habe das halt mal auch fürs Heft durchgetestet gehabt mit irgendwie Show me my files from January, irgendwie sowas. Und dann hast du halt in 90% oder 80% aller Fälle macht er einfach eine Bing-Suche danach. In manchen anderen Fällen kommt halt so eine Fehlermeldung von wegen, ja, das Feature ist ein bisschen wackelig oder irgendwie versuch später nochmal oder warte mal auf Updates, irgendwann geht das.
Also es kommt keine Fehlermeldung, sondern eine Entschuldigung eigentlich.
Kommt so eine Entschuldigung, das ist das, was man eigentlich haben will, dass sie erkennen, nee, okay, die Funktion funktioniert noch nicht, ja, wenn es halt noch nicht funktioniert. Mhm. Dass da einfach eine Bing-Suche rauskommt, ist schon echt ziemlich mager. Und einmal hat es sogar funktioniert, dass es wirklich rausgesucht hat, okay, ich suche und dann kam wirklich eine Auflistung von Dokumenten, die alle im Januar erstellt wurden. Das also ist,
okay,
kann theoretisch
klappen. Also die Funktion ist da offensichtlich.
Die Funktion ist da. Und der erkannte, eingesprochene Text war tatsächlich auch immer exakt gleich einwandfrei erkannt. Mhm. Also kein Plan, warum es mal geht und mal nicht.
Aber ich glaube, das ist auch echt eine Sache, da vertraue ich schon darauf, dass sich da was tut, weil bei den Windows-Phones ist ja Cortana ja auch schon drin und wir haben ja auch schon die Alpha in Deutsch geguckt. Und wenn du da Hallo Cortana sagst, dann kommt ja auch eine Antwort. Ja, genau. Und also ich denke, da sind die einfach, die haben jetzt halt irgendwas rausgeworfen, wo es halt drin ist. Aber da
steckt, drin, so
aber die Technik ist halt einfach noch nicht.
Aber man muss auch fair bleiben, ne? Das ist eine Vorab-Version, das ist eine Testversion, das ist nichts, was sie den Leuten verkaufen. Oder halt für den Alltag an die Hand geben.
Selber schuld, wenn es nutzt, ja.
Ja, eigentlich. Genau, also es ist halt wirklich zum Ausprobieren. Aber vielleicht nochmal als Abschlussfrage, es ist ja immer noch unklar, wie viel das Ganze kosten soll, ob es was kosten soll,
ja,
ob es irgendwann mal was kosten soll, ob es regelmäßig was kostet. Wurden da irgendwelche Infos nochmal veröffentlicht von Microsoft?
Die halten sich sehr konsequent, sehr bedeckt. Also was ja raus ist, die Ansage, dass ein Jahr lang alle, die Windows ab 7 nutzen, ein Update kostenlos kriegen auf Windows 10, ein Upgrade. die aber auch ein Upgrade, was nicht zeitlich begrenzt. Da gab es ein bisschen Verwirrung zu Anfang, wenn man gesagt hat, okay, ist im ersten Jahr kostenlos, heißt danach müsst ihr zahlen irgendwie was für ein Abo. So war das ausdrücklich nicht gemeint. Es war schon so gemeint im Sinne von, ihr upgradet es einmal, kriegt das kostenlos und dann bleibt es auf diesem Gerät auch kostenlos. Dann gibt es ja mal noch die Spekulation.
Das steht jetzt aber fest.
Das steht fest. Dazu haben sie sich öffentlich bekannt. Okay. Alle kriegen das, die jetzt Windows 7 ab 7 nutzen, kriegen das definitiv
legal
kostenlos.
Nutzen.
Legal, genau. Und dann ist
die anderen kriegen es auch kostenlos bislang.
Ja. Und dann, dann ist ja halt die Frage, wie sie es machen mit dem, mit dieser, es gibt ja dieses, wo immer alle munkeln, vielleicht wird die Basisversion komplett kostenlos. Mhm. Dass man einfach, sie haben ja gesagt, Windows as a Service. Heißt dann ja auch irgendwie, dass eine Grundversion immer vollautomatisch aktualisiert wird und eigentlich kostenlos und du kannst dann vielleicht per Abo oder so Zusatzfunktion vielleicht das, was jetzt die Pro-Version ist, dazu mieten oder dazu kaufen. Und dann gibt es natürlich einen ganzen Haufen andere spannende Ideen. Zum Beispiel, diese Versionen greifen ja momentan ziemlich viel Daten ab. Die Previews sagen sie ausdrücklich, es wird eigentlich alles mitgetrackt, was du machst. Tastatureingaben und so, alles für die Optimierung und Auswertung von Windows 10. Was natürlich auch eine Spekulation, eine reine Spekulation ist, ob man vielleicht Windows 10 komplett kostenlos lässt für die, die diese Optimierungsfunktionen nicht weghaben wollen. Dass man sagt, okay, wenn du halt, wir nutzen, du kriegst es kostenlos dafür, dass du dauerhafter Beta-Tester bist. Mhm. Das wäre eigentlich von der Idee rein, ja, vom Konzept her gar nicht so doof aus Microsofts Sicht.
Ich glaube, es wäre total doof. Weil ich meine, wie viele Leute, es wird doch mindestens die Hälfte der Leute, die merken es doch nicht mal, dass das an ist.
Dann kriegen sie total viele Daten. Da haben andere ihr ganzes Geschäftsmodell drüber rumgestrickt.
Ja, aber dann würde Microsoft ja ihr ganzes Erlösmodell verändern. Also du würdest jetzt mutmaßen, dass sie mit den, aber du würdest jetzt damit, dass sie für Werbung, für Behavioral Targeting oder so
die Cloud-Dienste sind doch das, mit dem sie in Zukunft Geld verdienen wollen. Das heißt, dass die sind doch gerade dabei, und ihr Geschäftsmodell zu verschieben in Richtung hin zu Services und nicht mehr hin zu zahle einmal Geld für irgendetwas, sondern hab was im Abo, hab dann das SkyDrive im Abo, was auch immer in der Richtung.
Ja, das schon, aber deine Mutmaßung war jetzt so ein bisschen, oder oder was da im Raum steht, ist, dass sie dass sie Beta-Tester quasi und die Daten, die sie von denen bekommen, dass sie mit denen mehr anstellen können. Aber ich glaube, das ist für sie nicht so lukrativ oder zumindest in ihren momentanen. Also ich kann es mir nicht so vorstellen. Also
Daten verkaufen an Werbenetzwerke kann jede Firma.
Ja, aber das glaube ich nicht, dass Microsoft in die Richtung sich entwickelt. Also wenn, dann wäre es ja, sie haben viele Beta-Tester, damit die Software besser wird, für die 50% anderen, die bereit sind zu bezahlen. Aber das kann ich mir noch nicht so vorstellen, aber kann gespannt sein.
Ja, gut. Wenn wir sehen, ist es noch viel Stocherei im Nichts. Achim hatte mich darauf hingewiesen, dass uns Helmut schon die passende Frage damals geschickt hatte. Ich hoffe, wir haben schon die meisten Fragen beantwortet. Ich lese das nochmal kurz vor. Vielleicht wisst ihr, welche Features Windows 10 während der Entwicklung noch dazu erhalten wird. Derzeit schaut das mir eher an wie ein Windows 7 mit Multidesktop. Wissen wir schon, was noch dazu kommt?
Tja. Also es gibt ja nun kein Riesenfeature mehr, was sie angekündigt haben, wo gesagt wird, das kommt dann noch später, das noch überhaupt nicht enthalten. Was ich schwer hoffen will, ist, dass sie die Features, die sie sich vorgenommen haben, also es ist nicht gerade wenig, allein mit Continuum und Cortana, dass sie die richtig auf die Beine stellen. Das wird genug Arbeit sein. Und ich denke, wenn sie das wirklich hinbekommen, dann haben sie einiges geschafft. Da gibt ja noch ein paar Details, dieses Action Center und so, was man aus Windows Phone eigentlich schon kennt, was im Grunde jedes Mal, wenn du so eine Systemnachricht verpasst, wie zum Beispiel, hey, USB-Stick eingesteckt, was möchtest du mit dem machen, Ordner öffnen oder so, die verschwinden dann nach ein paar Sekunden. Und normalerweise bis Windows 8.1 sind die dann ja einfach weg, diese Meldungen. Ne? Und im Action Center sammeln die sich halt. Du kannst dann da draufklicken und diese ganzen Meldungen, die aufgelaufen sind, auch Update war erfolgreich, whatever, die halt alle dann.
Darauf habe ich gewartet.
Ja, also mir geht es ganz oft so, dass ich einen Monat danach das nochmal lesen möchte, welches Update
installiert wurde. Ja, das ist sehr, sehr spannend.
Wenn man sich jetzt anguckt, heute steht drin Notifications, do you want to enter Tablet Mode? Do you want to enter Tablet Mode? Aber jetzt, pass auf, möchten Sie den Tablet-Modus starten?
Genau, das war, bevor ich die auf Englisch umgestellt habe, damit Cortana funktioniert.
Okay. Aber dass du auf Englisch umgeschaltet hast, stand wiederum nicht drin.
Das stimmt.
Ja, nee, das so.
Ja, also auf alle Fälle sehr hilfreich bislang.
Okay. Das heißt, wenig, also keine großen Features erwartest du, die noch zusätzlich kommen, von denen wir noch nichts wissen, aber dass die, die da sind, ordentlich funktionieren. Ja,
das würde ich erwarten und auch eher hoffen, als dass sie neue Features noch groß bringen.
Um Helmut nochmal zum letzten Mal zu Wort kommen zu lassen, alles andere erscheint mir als sich nur verändernde Optik. Wie gut wird die Sprachsteuerung? Ist sie fix geplant oder existiert sie nur in den Smartphones? Das haben wir im Prinzip schon beantwortet.
Genau, sie wollen, wir haben ja auch gesagt, sie wollen auch, das ist das wieder, was sie sich vorgenommen haben, ne? Das mit dieser Geschichte Show me my files from so und so, dass du halt auch eine, im Grunde eine Art mit natürlichen Sprachbefehlen steuerbare Desktop-Suche mit drin hast. Mhm. Oder such mir meine Dateien, die ich dann und dann erstellt habe und vielleicht von der oder dem mal gemailt bekommen habe. Also,
okay.
Aber da muss man gucken, ob sie das hinkriegen.
Okay. Ich habe das Gefühl, wir sehen uns sehr bald wieder hier. Wenn dann, ja, könnte, spätestens, wenn die finale Version da ist. Wir beobachten das einfach mal, was da passiert. Und ja, vielleicht wird es ja wirklich mal ein schönes Windows wieder. Zu einem ganz anderen Thema, nämlich Produktfälschungen. Ben, bei euch sind spezielle CPUs aufgelaufen, ne?
Ja.
Was ist da passiert?
Ich habe euch ein bisschen was mitgebracht. Wir fangen daher erstmal ganz kurz mit dem Quiz an. Ich mache das mal ganz kurz bei Achim, damit wir das sehen.
Ja.
Nee, lass immer hier. So, ich habe euch drei CPUs mitgebracht. Welches ist die Fälschung? Zwei sind original, eine ist so richtig falsch.
Okay.
Ein Leser hat uns vor einer Weile eine CPU geschickt, von der er sagte, er hat die bei Amazon gekauft, beziehungsweise er sagt das nicht nur, er kann das ziemlich genau belegen, noch nicht mal bei einem Amazon Reseller, sondern wirklich bei Amazon offiziell. Ja. Und die packt, er hat ungefähr so geguckt wie ihr, übrigens die AMD-Leute, denen wir sie gezeigt haben, auch. Ihr okay. seht auf der Oberseite keinen Unterschied.
Nee, also die Beschriftung und alles ist gleich, ne?
Ich habe gerade einen Zahlendreher gesehen und der ist nur bei einer. Deswegen würde ich vermuten, also eine 6500, die andere 5600. Deswegen
das ist die Fälschung, hier hätte ich gesagt, ne?
Weil du gesagt hast, die eine ist falsch, da würde ich sagen, die mit 6500.
So, das war genau meine Falle, um dich reinzulegen. Ach so. Die ist genau original.
Okay. Also ich habe gesagt, dieser 5600, weil eigentlich sind das doch alles FM2-Prozessoren und der hier hat aber ein anderes Layout von den Pins unten, das kann eigentlich nicht sein.
Genau, du hast früher mal in der Branche gearbeitet, genau. Du hast so Prozessoren mal verkauft, du hast genau den richtigen Blick. Was sie machen ist, der Prozessor sieht von oben wirklich 1A aus, sodass auch die AMD-Leute, denen wir es gezeigt haben, wirklich es nicht erkannt haben. Mhm. Die Packung, von dem habe ich jetzt übrigens mitgebracht, die kannst du noch mal kurz nehmen, die hat jetzt natürlich so ein paar Aufkleber bekommen. Zeig mal den Deckel von der Packung oben. Aber selbst das Hologramm ist oben drauf von AMD. Die Packung, die der Leser bekommen hat, war sogar nicht geöffnet. Die war zu. Mhm. Das war einfach, sah aus wie Originalware. Und er nimmt das Ding und es passt nicht in sein Mainboard rein.
Okay.
Wir haben die CPU des Lesers dann bei uns in den Board ein, haben festgestellt, das war kein FM2-Prozessor, wie er bestellt hat, oder FM2 Plus sogar, sondern es war ein AM2-Prozessor.
Also der alte Sockelstandard.
Der alte, der vor-uralte. Mhm. Der ist, der Prozessor wurde zwischen 2007 und 2009 gefertigt. Das war, da
hat jemand lange gelagert.
Ein Athlon 64.
5000 noch was, ne? So einen hatte ich auch mal.
5200 plus war das, also ein uraltes Ding. Bei der hier, das ist der zweite Fall, der zu uns gekommen ist. Mhm. Da ist die Geschichte noch ein bisschen lustiger, dieses Prozessors, aber da sind die etwas näher zusammen. Da ist es ein FM2 und FM1 Board. Der Kollege hat es genau richtig erkannt. Mhm. Aber auch hier liegt zwischen den Prozessoren. Der eine würde 80 Euro kosten, der andere wird noch irgendwo so gebraucht für 19 Euro verramscht. Da liegt also tatsächlich richtig Zeit dazwischen. Das okay. ist.
Und da sind Leser auf euch zugekommen.
Genau. Das freut uns natürlich immer sehr. Der Leser hätte auch einfach die CPU zu Amazon zurückschicken können und sagen, falsch, passt nicht, Widerrufsrecht und gib sie mir wieder. Aber der war so aufmerksam und hat sie uns geschickt oder uns davon informiert. Wir wollten sie ihm erst auch nicht glauben, aber er hat das dann sehr plausibel belegt, hat uns alle Unterlagen zukommen lassen und jetzt sind wir dran an der Geschichte.
Okay, und wie haben die Beteiligten dann reagiert, Amazon und AMD?
Bei Amazon ist die Geschichte ganz kurz, die haben gar nicht reagiert. Die haben auf unsere Presseanfragen schlicht und ergreifend gar nichts gesagt, die haben die Klappe gehalten und denken und sitzen das aus.
Okay.
Sind nicht erreichbar.
Ja, die müssen ja, also ich könnte mir denken, dass sie ja auch schon andere Rückläufe bekommen haben von anderen Käufern, oder? Wenn das de facto einfach nicht passt.
Ich habe gestern, ja, also das muss eine Rückläuferquote von 100% haben, diese Fälschung. Ich habe gestern mit einem anderen Händler gesprochen, der so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat und findet auch ein paar mehr Belege dazu, wenn man ein bisschen weiter sucht. Mhm. Das ist bei Amazon einfach eingepreist. Okay. Dass eine bestimmte, also nicht die Fälschungen sind eingepreist, wir gehen nicht davon aus, dass Amazon das absichtlich tut, sondern die werden Amazon in irgendeiner Weise untergeschoben, beziehungsweise Amazon begünstigt das mit ihrer Lager- und Logistikpolitik auch. Und Amazon rechnet einfach mit einer gewissen Rückläuferquote, genauso wie ein Modeverkäufer damit rechnet, dass ein gewisses Paar ein Kleid für eine Party bestellt wird, angezogen und zurückgeschickt, rechnen die damit, dass Ware zurückkommt.
Okay, und kontrollieren das dann wahrscheinlich aber auch nicht irgendwie, ob es eine Fälschung ist oder...
Du kennst doch die ganzen Geschichten, was Amazon ihren Logistikmitarbeitern zahlt. Es lohnt sich für sie schlicht und ergreifend nicht, sauber zu kontrollieren, was da zurückkommt. Die sortieren das normalerweise aus und verkaufen es palettenweise an irgendwelche Händler, die das dann als Gebrauchtware abverkaufen. So ist übrigens die zweite CPU auch zu uns gekommen, bei der kennen wir den Weg. Die kommt von eben so einem Gebrauchthändler, mit dem wir auch in Kontakt stehen mittlerweile. Der sagt, klar, ich sehe Fälschungen einmal die Woche. Und also CPU-Fälschungen.
Also für ihn war das ganz üblich, dass immer mal wieder...
Ja, ja, der war da ganz... Der sagt, häufig sind das zum Beispiel dann auch Leser, also nicht Leser, Entschuldigung, Kunden von Amazon, die das machen, die, ich sag mal, einen Grafikkartenkarton zurückschicken und statt der Grafikkarte damit das Gewicht schicken, ein Stück Holz reinstecken.
Okay.
Die sogar, und bei den Intel-CPUs sei das sogar teilweise ein Sport, die Kühldeckel runter zu prokeln und dann auf einen anderen Prozessor draufzusetzen. Also da scheint es einen regen Handel zu geben. Aha. Das eigentlich Spannende ist die Frage, wie kommt so eine original verpackte CPU vom ersten Fall wieder zurück in die Amazon-Kette?
Ja.
Und da ist es schlicht und ergreifend so, dass nach allem, was wir wissen, Amazon-CPU, die ein Händler, eine CPU, die ein Händler bei ihnen einlagert, also irgendein Amazon Reseller, durchmischt mit der Ware, die sie selber einkaufen.
Das heißt, es liegt im selben Lagerhaus und wird da dann...
Es liegt eben nicht im selben Lagerhaus, sondern du bist Händler und schaffst CPUs in das hannoveranische Lagerhaus und Amazon kriegt eine Ladung und lagert sie in München ein. Und ich bestelle in Hannover bei Amazon. Amazon stellt fest, wir haben ja in Hannover CPUs liegen, also können wir den Kunden schneller beliefern, also nehmen wir die vom Händler. Und damit haben wir plötzlich eine Durchmischung von Waren und es gibt keine uns bekannte Möglichkeit, das zurückzuverfolgen.
Okay. Genau, und bei euch war es auch wirklich so, dass es eine CPU war, die nicht von dem Reseller auf Amazon kam, sondern wirklich von Amazon als Kaufware. Genau,
der erste Fall, da hatte der Leser tatsächlich Amazon Original. Wir haben die Quittung auch hier, da gibt es keinen Hinweis darauf, dass es von irgendeinem Reseller die Ware kommt. Der hat auch original verpackte Ware gekriegt, da war der Karton nicht wie der, den ich dir gerade eben gezeigt habe, schon irgendwie angerissen. Der war oben zu, das Originalsiegel war ungebrochen, den muss sich jemand von unten vielleicht mit dem Cutter reingearbeitet haben. Vielleicht ist da aber auch was Systematisches dahinter. Vielleicht steckt, also der Händler, mit dem wir gesprochen haben, meinte auch, so wie dieser Fall klingt, bezweifelt er, dass das irgendein Amazon-Kunde ist, der das mal so eben schnell zu Hause macht. Also ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich diesen Heatspreader hier so runterkriege, dass es dann hier niemandem mehr auffällt.
Also das ist wahrscheinlich passiert, dass der Heatspreader einfach ausgetauscht wurde und nicht selbst bedruckt oder sowas, sondern einfach von einer CPU wahrscheinlich auf die andere gebaut
wurde. Kann ich nicht sagen.
Gebaut wurde.
Okay. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Die eine, also was wir fest sagen können, ist, der Aufdruck passt nicht zum Innenleben.
Ja.
Das Innenleben ist so viel älter als der Aufdruck, dass es auch keine Verwechslung im AMD-Werk. Also ich meine, die
das wäre ja auch eine Option
gewesen. Fünf Jahre, also zwischen 2009 aufgehört die Fertigung, die anderen, da sind 5 Jahre dazwischen. Das kann nicht. Also die CPU, die wir gekauft haben, hatte einen Stempel von Produktionsdatum Kalenderwoche 30/2014. Also das sind 5 Jahre. Wie soll das, so lange liegt keine CPU im Lager, die man mal kurz verwechseln könnte.
Und oder dass das irgendwie so abgeschliffen und neu aufgelasert wird oder so?
Das wäre die zweite Überlegung. Jetzt die andere Frage, hast du so einen Laser gerade mal zu Hause?
Ja, natürlich.
Gut, dann haben wir uns entschuldigen.
Aber guck mal, selbst diese Verklebung hier, die so eine leichte Aussparung immer hat an einer Kante, ne, ist auch drin. Ist
irgendwie gemacht.
Also das heißt, da hat sich wirklich jemand intensiv mit beschäftigt.
Ja, genau. Das ist das, was auch, wie gesagt, ich habe erzählt, wir haben es AMD-Leuten gezeigt, die haben sehr vorbildlich reagiert, die haben auch unseren Laser mittlerweile eine Ersatz-CPU zukommen lassen, damit sie das Original kriegen können zum Forschen. Die haben auch gesagt, uns völlig zugestimmt, da steckt richtig kriminelle Energie dahinter. Das ist nichts, was wir mal eben kurz machen. Das macht jemand, der da schon Aufwand betreibt.
Okay.
Was mache ich denn dann einfach, wenn ich jetzt wenn ich merke, ich habe so eine falsche CPU bekommen, einfach an Amazon schicken und dann, oder was würdest du den Leuten vorschlagen, wenn sie betroffen sind?
Also am allerliebsten uns Bescheid sagen. Also ich bin dankbar für jeden
Ich glaube, das war ein Aufruf.
Ich bin dankbar für jeden weiteren Fall, von dem wir erfahren und wo wir mehr Licht in diese Geschichte hineinkriegen. Mhm. Wer jetzt aber nicht die Zeit hat, weil er seine CPU dann doch dringend braucht, der macht einfach von seinem Widerrufsrecht Gebrauch, schickt das Ding an Amazon zurück. Wir haben auch keinerlei Hinweis, dass Amazon in irgendeiner Weise das verwehrt oder den Austausch nicht macht. Also an der Seite, die im Forum haben sich bei uns die Leser aufgeregt und über den Amazon-Kundenservice geklagt. Zu dem können wir hier einfach überhaupt nichts sagen. Das hat mit Kundenservice genau nichts zu tun. Es hat vielleicht was mit Unternehmenskommunikation zu tun, dass sie nicht mit uns reden wollen. Aber als Kunde kann man sowas natürlich einfach zurückschicken und sagen, geht nicht, passt nicht, gar kein Problem.
Okay, aber ansonsten war das auch recht ernst gemeint mit den Zuschriften. Wir hatten ja auch schon Fälle von gefälschten Grafikkarten und ähnliches hier. Also wenn ihr irgendwie sowas habt, so, dann meldet euch bei uns.
USB-Sticks erinnere ich mich auch noch.
Ja, stimmt, USB-Sticks, damals, als sie noch Geld gekostet haben, die Teile.
Also das ist für uns immer eine total coole Chance, auch mal so eine Geschichte.
Und ich sehe gerade, Johannes blendet netterweise unsere E-Mail-Adresse ein. Danke, Johannes. Da alles hinschicken.
Uplink@ct.de.
Genau, für die Hörer, ja. Ja, okay, spannende Geschichte, ja. Aber AMD weiß jetzt auch noch nicht genau, woher es kommt, wer es war, etc. Die forschen jetzt auch wahrscheinlich selbst erstmal nach.
Genau, also die nehmen das sehr ernst. Das ärgert die natürlich unglaublich, weil das für die rufschädigend ist, weil es die AMD auch eine ganze Menge tut, um das eigentlich zu verhindern. Also ein holographisches Siegel obendrauf und so weiter. Aber die wollen die CPU jetzt auch mal ihren Technikern zeigen und analysieren, was da eigentlich vorgegangen ist. Die haben ja auch noch Seriennummern, dass sie mal verfolgen, was da ist. Ich habe allerdings bisher noch nichts gehört. So lange haben sie die CPU aber auch noch nicht. Also vielleicht kommt da noch was.
Okay, das wäre ja spannend, ja. Wenn, dann hört ihr auf alle Fälle bei CT-Uplink was darüber. Achim, ohne Fälschungen und alles, aber mit Alternativen heute hier. Du hast mal geguckt, also ich meine, bei Smartphones fällt einem iOS, Android, Windows Phone vielleicht noch ein. Aber es gibt ja noch viel, viel mehr Betriebssysteme auf Smartphones, ne? Manche sind unbekannt, manche sind tot. Welche hast du dir noch angeguckt?
Ja, also im Prinzip ist die Artikel-Idee auch so ein bisschen dadurch entstanden, dass auch Leser immer wieder natürlich sagen, wenn wir Vergleiche machen oder so, dann reden wir mal über die drei großen und zu Recht sagen die Leute, hey, es gibt aber noch was daneben her und das stimmt auch, da schreiben wir auch regelmäßig drüber. Aber es ist halt einfach so, wenn du es in jedem Vergleich, jedes Betriebssystem irgendwie erwähnen würdest, dann kommst du halt irgendwie ins vom Hundertfachen ins Tausendfache. Aber wir wollten einfach mal denen auch mal Genüge tun und die noch mal einmal so präsentieren, weil wir es eigentlich total spannend finden. Und wir merken bei unseren CT-Lesern, dass die sich halt nicht so gerne mit Apple, Google und Microsoft so auseinandersetzen mögen. Die sagen halt, hey, eigentlich, ich habe auf meinem Rechner habe ich vielleicht einen Linux. Ich will eigentlich mich nicht einer Firma so hingeben und tatsächlich macht man es beim Smartphone ja leider. Selbst bei Google, die mit Android ursprünglich ein bisschen offenes System hatten, du musst eigentlich, bist du fast gezwungen, bei denen im Store zu kaufen, du sollst doch am besten deren Musikdienste benutzen und na, alle versuchen einen so in ihre Ökosysteme gefangen zu nehmen.
Also gerade am Anfang der Smartphones war das ja auch immer noch ein großes Thema, dass es halt eine große Entscheidung ist, irgendwo in einem App Store dann einzukaufen und ein entsprechendes Gerät zu haben. Ja.
Genau. Und inzwischen ist es halt so, dass es gibt schon Unterschiede zwischen Android, iOS und Windows Phone, aber eigentlich, wenn man sich so eigentlich nicht so mit so einem Hersteller so stark auseinandersetzen möchte, dann ist es bei allen schwierig. Und da haben wir uns die Alternativen angeguckt. Wir hatten jetzt so das Augenmerk gelegt auf die wirklich so eigenständige Betriebssysteme sind. Das waren
vielleicht kannst du einfach mal hier den Aufmacher zeigen, weil da sind auch schon die hier vielleicht auch bekannteren. Welche sind das? Das rote ist?
Das ist Ubuntu, das ist Tizen rechts daneben mit dem blauen Windrad, dann haben wir Sailfish OS unten links und Firefox OS.
Okay.
Genau, im Artikel haben wir auch noch über BlackBerry geredet. Das ist so ein Zwischending, weil es ist eigentlich auch ein Hersteller, muss man sich auch einem geben, aber wir haben trotzdem so ein bisschen zu den Alternativen einfach noch dazu gezählt und haben in der Strecke auch ein bisschen was über die alten erzählt, weil wir es einfach so nett finden. So, wer sich an Palm OS oder WebOS oder so erinnert, das fand
ich. Windows Mobile kam heute auch schon zur Sprache.
Da haben wir ein bisschen auch was drüber geschrieben, aber eigentlich ging es um diese großen neuen, die finden wir einfach spannend, weil da frische Ideen auch versucht werden zu verwirklichen.
Hast du jetzt BlackBerry zu den alten oder zu den großen neuen gezählt?
Wir haben es tatsächlich bei den Alternativen mit einem großen Artikel gemacht, weil es eben immer noch Geräte gibt, weil es immer noch entwickelt wird. Aber wir haben, obwohl BlackBerry alphabetisch am Anfang kommen würde, so ein bisschen gemein, wie wir sind, da hinten zu den alten mal daneben hingestellt. Also für uns ist es so ein Zwischending. Wir glauben halt, dass BlackBerry immer noch eine spannende Alternative ist. Ne? Wir haben hier auch nochmal so ein Gerät. Ne?
Das Vorzeigegerät von BlackBerry, ja. Gerade. Das Passport heißt es, ne?
Passport, genau.
Ja, mit einem 1:1 Display.
Genau, 1:1 und einer mechanischen Tastatur. Ja. Aber ich finde es immer noch spannend und ist erwähnenswert, weil es eine spezielle Zielgruppe anspricht. Mhm. Es ist halt wirklich ein tolles Business-Gerät, wenn man das machen will. Und wenn man viel Messenger benutzt, da haben die eigentlich bei BlackBerry ganz gute Lösungen. Mhm. Und deswegen haben wir es einfach auch nochmal da groß erzählt. So, achtet mal drauf, guckt mal drauf, es lohnt sich da auch einen Blick drauf zu werfen. Aber die eigentlich spannenden neuen sind die anderen. Das sind nämlich Ubuntu, Tizen, Sailfish OS und Firefox.
So Ubuntu kennt man normalerweise vom Desktop eher, ne?
Genau.
Da gibt es jetzt eine Version für Smartphone. Kann man sich auch auf jedem beliebigen Android-Handy
installieren? Nee, natürlich nicht. Das geht natürlich gar nicht. Ja. Nein, also bei Ubuntu sind wir gerade in so einer Zwischenphase. Ubuntu kommt nicht so in die Pötte, kommen die nicht so mit den Geräten. Es gibt jetzt ein erstes Gerät auch im Handel von BQ, einer spanischen Firma, die keiner kennt. Mhm. Aber zu dem Zeitpunkt, wo wir den Artikel geschrieben haben, gab es das noch nicht. Und du kannst es aber auch auf ein paar Nexus-Geräte installieren. Ich habe es hier
du
auch.
Du hast mal jetzt ein Nexus 4 einfach, ne?
Genau. Ist ein bisschen dunkel leider hier, sehe ich gerade. Vielleicht kriege ich es ein bisschen heller hin.
Da kann man das einfach, wenn man. Welche Geräte unterstützt das?
Momentan das Nexus 4, Nexus 7 und Nexus 10. Das ist nämlich auch für Tablets.
Ah ja.
Wir haben es uns aber auf dem Nexus 4 angeguckt, weil wir es ja auch.
Da kann man sich einfach die ROM runterladen und dann.
Du sagst, man kann sich einfach die ROM runterladen und einfach drauf installieren.
Also,
es ist ein bisschen komplizierter. Ja. Der Kollege hat im Heft, der Oliver Dietrich, mal so auf so einem Kasten geschrieben, wie es geht. Es ist nicht so schwer.
Also es ist aber auch nicht so einfach, als wenn ich mir jetzt zum Beispiel CyanogenMod installieren möchte oder eine von den bekannteren Custom-ROMs. Ist es ein ähnliches Vorgehen?
Es ist ein ähnliches Vorgehen wie beim Custom-ROM. Es ist nicht ganz so einfach wie diese One-Click-Lösung bei CyanogenMod.
Gut.
Aber du kriegst es über die über die SDK ganz gut hin und muss dann eben über Ubuntu direkt drauf ziehen.
Ja.
Nee, stimmt nicht, genau. Du musst es über Ubuntu, du brauchst einen Ubuntu-Rechner und dann geht es relativ easy. Aber ist jetzt, glaube ich, nicht so für jedermann. Ne? Aber
also eher für Bastler.
Genau. Aber sowas zum Ausprobieren. Und es gibt tatsächlich jetzt ein Gerät für 170 Euro von BQ, das heißt Aquaris 4.5, glaube ich. Mhm. Und ist auf jeden Fall, finde ich, ganz interessant. Und das Schöne ist, und das finde ich eben das Tolle auch an diesen alternativen Betriebssystemen, also abgesehen davon, dass du natürlich mit Ubuntu ein Betriebssystem hast, was man auch schon so ein bisschen kennt, wo man auch mit Softwarepaketen, man kann tatsächlich auch Ubuntu-Softwarepakete, Debian-Softwarepakete drauf installieren, die zum Beispiel in der Konsole zumindest laufen, mit dem Interface ein bisschen anders.
Jetzt musst du mal was zeigen, weil du hast es gerade zweimal in die Kamera gehalten und dann wieder weggezogen.
Ja, genau. Und das ist eigentlich ganz spannend, aber was das Schöne ist, ich finde die Oberfläche ist einfach mal erfrischend anders. Es funktioniert alles nicht so ganz ruckelfrei auf dem Gerät wie auf anderen Geräten, aber man hat hier zum Beispiel so einen Launcher auf der rechten Seite, man hat hier ein ganz schönes Multitasking-Menü und man hat vor allem sogenannte Scopes. Und Scopes sind so eine Art Fullscreen-Widgets, die kriegt man jetzt hier so rein und die nehmen quasi so ein bestimmtes Thema und machen dann so Live-Ansichten auf dem Display, zum Beispiel fürs Wetter, für die Umgebung hatten wir.
Aber sind Fullscreen-Widgets, sind das nicht dann Apps einfach?
Ja, es ist ein bisschen was anderes, weil es geht wirklich darum, schnell Informationen verfügbar zu machen und du musst nicht eine App starten, du kannst da schnell durchflippen.
Okay.
Es ist so eine Mischform. Na klar, könnte man argumentieren, aber du kommst halt ziemlich schnell zum Wetter, du kannst ziemlich schnell gucken, was ist in deiner Nähe und das fand ich eigentlich ich finde es eine ganz geschickte Lösung und ist auf jeden Fall einfach auch mal was anderes. Und das fand ich das Gute zum Beispiel an Ubuntu.
Vielleicht noch ein paar Worte zu den anderen kurz einfach, was die so ausmacht.
Das Spannende an Firefox OS, da habe ich auch ein Gerät da, das kann ich auch mal kurz reinhalten, ist, es gibt einfach...
Das Gerät hatte auch Firefox von Anfang an, ne?
Genau.
Das ist ein Alcatel.
Genau. Es gibt einfach ein paar Geräte, die haben Firefox schon drauf, die gibt es im Handel, das heißt, das Gerät, das kannst du dir, glaube ich, bei Kongstar zum Beispiel einfach so kaufen und musst nicht viel rumfrickeln und die Geräte sind unheimlich billig. Also das Gerät kriegt man inzwischen für 60 Euro, ist jetzt auch von der Hardware natürlich kein Vergleich mit einem iPhone oder so, aber im Prinzip funktionieren so die wichtigsten Sachen. Und wer sich mit Android auskennt, der findet sich auch da schnell zurecht, weil es doch sehr, sehr ähnlich
ist. Also ich wollte gerade sagen, die Aufmachung von den neuen ist eigentlich immer ähnlich. Ne? Also klar, Symbole brauchst du sowieso statt und dann meistens ein Startscreen, ein paar Verknüpfungen, die irgendwo fest angepinnt sind. Ne?
Grundsätzlich stimmt das, aber bei Firefox OS finde ich, da habe ich wirklich das Gefühl, es ist sehr stark Android entlehnt, während bei Ubuntu, die hatten einfach den Anspruch, auch was Neues auszuprobieren. Dasselbe gilt übrigens für Sailfish, da habe ich jetzt kein Gerät dabei, aber das YolaPhone ist aus einem Startup von Nokia, ehemaliges Nokia entstanden, die nämlich keinen Bock mehr hatten oder vielleicht auch zum Teil dann nicht mehr dort arbeiten konnten, weil eben Nokia voll auf Windows Phone umgeschwenkt hat und die hatten so viel entwickelt, auch auf Migo-Basis, dass sie gesagt haben, hey, wir wollen das weitermachen, und die haben, finde ich, ein ziemlich interessantes, cooles Gerät gemacht, wo von der Gestensteuerung alles so ein bisschen anders läuft, und ich finde, fand es sehr erfrischend. Also ich bin sehr dankbar dafür, dass es Leute gibt, die halt nochmal versuchen, was Neues reinzubringen.
Nokia hat ja ein starkes Betriebssystem mit Symbian, und dann kam ja auch ein Gerät noch mit Migo, was ja eigentlich dann der Nachfolger werden sollte. Ja, ist das dann mit eingeflossen?
Genau, das ist im Prinzip der Nachfolger. Und was auch noch, das ist ganz wichtig, wenn wir jetzt Ubuntu hören, wenn wir Firefox hören, aber auch bei Sailfish, da geht es auch sehr oft um den Open-Source-Gedanken. Also Firefox OS ist eigentlich alles quelloffen. Du kannst dich im Prinzip an der Entwicklung von dem Betriebssystem, wenn du ein bisschen HTML5, wenn du CSS, wenn du JavaScript und so kannst, dann kannst du dich eigentlich tatsächlich wirklich an der Entwicklung von dem Betriebssystem auch beteiligen. Und du kannst auch mal schnell, wenn in der Tastatur du irgendwie eine Smiley-Taste möchtest, kannst du es im Prinzip in deinem eigenen Handy auch selber reinbasteln.
Du hast jetzt gerade so zwei Sachen mal eben eingestreut, HTML5, JavaScript. Was liegt denn da drunter? In was schreibe ich denn eine App für die anderen Betriebssysteme? Also klar, Android ist Java und Apple hat seine eigene Welt. Wie mache ich es hier?
Das ist unterschiedlich. Also bei Firefox ist es tatsächlich so, dass die komplette Oberfläche, die Standard-Apps, die drauflaufen, und auch alle Apps, die du installierst, sind wirklich alles mit Webtechnik. Das heißt, du hast dann ein bestimmtes Framework, wo du dann so Interface-Guidelines und so, die da laufen, das heißt Gaia. Aber im Prinzip alles, was du entwickelst, ist wirklich mit Webtechniken. Und das ist, finde ich total spannend.
War da jetzt für dich ein Betriebssystem dabei, wo du sagst, wenn ich damit ein ordentliches Gerät bekomme, dann brauche ich auch kein iOS und Android mehr?
Also der größte Nachteil an den Betriebssystemen ist tatsächlich das Angebot an erweiterbaren Apps. Und das macht so für mich so eine kleine Unterscheidung aus. Also bei Firefox und bei Tyson, was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, aber ist auch nochmal ein neues Betriebssystem. Da ist es halt so, dass du wirklich nur die bisher nur die Apps installieren kannst, die es halt für die dann gibt. Und da ist der Auswahl halt sehr klein. Und du bei Sailfish OS und bei BlackBerry hast du halt auch noch die Möglichkeit, Android-Apps zu installieren. Und wenn du jetzt wirklich ein voll funktionsfähiges Smartphone-Betriebssystem mit einer großen App-Auswahl haben willst, dann sind vielleicht doch die beiden die besseren. Sailfish OS finde ich auch sehr weit fortgeschritten schon. Das finde ich.
Das soll auch zum MWC, zu dem Mobilfunk, zu dem Mobilfunkmesse soll ein Tablet auch kommen, ne?
Genau, das Tablet ist. Ja, das Tablet ist über eine, ich glaube, Kickstarter-Kampagne ist das ins Leben gerufen worden, und da haben die echt richtig viel Geld gesammelt und das läuft. Da haben die auch zwei verschiedene Modelle jetzt schon, und das wird auf jeden Fall kommen, und also da habe ich das Gefühl, die machen da echt ganz gut, da gibt es eine gute Community, und man kann eben die großen Lücken im App Store durch die Android-Apps überwinden. Bei Firefox OS finde ich auch relativ gut bedienbar, du hast günstige Hardware, aber du kannst eben kaum Apps, es gibt kaum Apps, und selbst die Apps, die drauf installiert sind, sind halt so ein bisschen wenig, was sie können. Also mein bestes Beispiel ist die Kamera-App, du kannst halt nichts einstellen. Und du hast es sogar so, es gibt Geräte, da läuft Android oder Firefox OS, und dann ist die Kamera auf den Firefox OS Plattform hat eine schlechtere Auflösung, weil offensichtlich die von der Software noch nicht hinbekommen haben, mit größeren Auflösungen umzugehen. Das heißt, man hat schon starke Einschränkungen.
Also bislang eher noch was für Leute, die gerne mal einfach was ausprobieren oder vielleicht auf die eine oder andere App auch verzichten können, die Systeme. Aber teilweise der Einstieg preiswert oder sogar kostenlos.
Genau, ich würde sagen, Firefox OS, wenn du einfach ein günstiges Handy willst für 50 Euro, dann finde ich die okay und zum Teil besser als das, was du mit Android mit in den Preis bekommst.
Gibt es da WhatsApp für?
WhatsApp gibt es nicht, nee. Es gibt, was gab's? Irgendwas gab's, wo fehlt, aber eigentlich die, du kriegst kein WhatsApp, du kriegst kein Threema, das gibt's halt alles nicht. So, und Sailfish, Ubuntu, Tyson ist, glaube ich, momentan noch vor allem auch was für Bastler, die wirklich so ein bisschen Open Source, ein bisschen mitentwickeln wollen. Und ansonsten wird es schwierig. Ne?
Okay. Das Tyson ist doch eigentlich, oder Tyson, das ist doch, glaube ich, auch der Nachfolger von diesem Bada von vor 3-4 Jahren. Ne? Das mehr oder weniger mal so ein Bada-Ding, das Wave 2 von Samsung. Das war eigentlich ganz witziges System, so, aber.
Also bei Tyson ist ganz kurz ist eine ganz interessante Geschichte, weil da eigentlich ganz viele Entwicklungsstränge von Intel, von Samsung reingeworfen wurden. Migo, Memo, steckt da auch was drin. Bada ist dann eben auch mit reingewandert, weil Samsung sich dem auch zugewandt hat.
Also
das
ist ein Konglomerat.
Das ist so eine Mischung aus allem Möglichen und die Versuch von vielen Firmen halt was gegen Android und iOS so entgegenzustellen. Momentan vor allem Samsung. Es gibt ein Gerät von Samsung nur in Indien und es gibt Fernseher von Samsung. Es gibt Kameras von Samsung. Also die versuchen das so als Betriebssystem für alles so ein bisschen zu entwickeln.
Ja.
Muss mal gespannt sein. Ja. Also das ist so eine Sache, da gibt es jetzt noch nicht so viel, könnte aber in 2-3 Jahren nochmal interessant werden.
So wie mit LG, die benutzen glaube ich WebOS mittlerweile auf den Smart TVs.
Ja.
Also bei manchen Betriebssystemen ist es einfach so, dass sie dann ein anderes Leben irgendwann weiterleben, ne? Vielleicht nicht auf dem Smartphone, aber.
Aber wie gesagt, bei Tyson gibt es tatsächlich, stand eigentlich das Smartphone immer im Vordergrund und gibt es auch jetzt erste Geräte. Okay. Mal schauen.
Ja, gut. Alles klar. Ja, vielleicht kommt da noch im MWC noch ein ganzes Stück mehr, könnte ich mir auch vorstellen.
Ja, ganz viele von den Anbietern sind auf dem MWC auch da, von den Betriebssystemen, von den Geräten. Und wir haben da Termine schon ausgemacht. Also ich denke, da wird es im Nachgang auch bei CT Uplink nochmal ein bisschen was zu hören geben.
Genau, also falls es euch interessiert, bleibt auf alle Fälle dran. Anfang März ist diese Mobilfunkmesse in Barcelona und da wird definitiv noch einiges gezeigt, auch in die Richtung. So, jetzt sind wir auch schon am Ende. Ich habe noch zwei Ankündigungen. Zum einen steht ja bald die CeBIT an.
Noch eine Messe.
In Hannover, noch eine Messe, die sogar noch vor dem MWC stattfindet.
Nee, nach dem MWC.
Am MWC?
Ja, im Mitte März. Ja.
Okay, stimmt. Ja, nach dem MWC, vergesst es. Wir werden auf alle Fälle auch da sein, und zwar in Halle 6. Ihr könnt mal bei uns vorbeigucken. Da gibt es nämlich auch viel zu gucken. Da gibt es unter anderem die Oculus Rift zum Ausprobieren auf der Achterbahn. Muss man aufpassen, dass einem nicht schlecht wird. Ansonsten gibt es da noch unsere Krypto-Kampagne. Also da gibt es eine ganze Menge zum selber machen, mitmachen, fragen, quatschen, was auch immer.
Und am Freitag wird dort vor Ort CT-Uplink aufgezeichnet.
Ja.
Das heißt, ihr könnt, wenn ihr am Freitag, ich glaube 14 Uhr werden wir wahrscheinlich machen, aber kündigen wir nochmal an, wenn er da vorbeikommt, dann könnt ihr uns live beim Dreh zugucken.
Die ersten drei Leute dürfen ihre Mutter grüßen.
Gut. Und ja. Auch unter der Woche schon die Heise-Show jeden Tag.
Okay.
Nachmittag 16 Uhr, glaube ich.
Unser Regisseur hat uns gerade darauf hingewiesen, dass unter der Woche auch noch die Heise-Show dort aufgezeichnet wird. Ja, ein bisschen anderes Format als CT Uplink, aber es geht auch viel um Technik und es wird viel gesprochen und diskutiert und vielleicht auch mal ins Blaue geguckt, was in den nächsten Jahren kommt, auch sehr spannend. Schaut mal rein. Ansonsten gibt es noch auf ct.de/remix einen Remix-Wettbewerb vom Kollegen. Und wer sich für elektronische Verarbeitung von Musik und ein bisschen rummixen und ein bisschen experimentieren interessiert, schaut da einfach mal auf die Seite rauf, da sind alle Infos drauf. Ja, das war's erstmal für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Alle Themen findet ihr nochmal in der CT5. Da stehen nochmal eine ganze Menge mehr Details drauf. Drauf und drin. Und wir sehen uns. Macht's gut.
Ciao.